Ja, also ich möchte zunächst direkt anschließen, und dann aber doch etwas weiter ausholen und auch auf dein Buch Antisemitismus und Volksstaat eingehen. Also zunächst einmal hast du den Begriff des Deutschen relativ ausgiebig verwendet, dafür, dass du ihn am Anfang als so problematisch eingeschätzt hast. Sprichst sogar vom Kapitalismus deutscher Prägung oder vom deutschen Kapitalismus. Und wirst natürlich jetzt sofort einwenden können, dass er hier als historischer Begriff seinen Platz hat und nicht als kritischer, allgemeiner, theoretischer Begriff. Da wäre sozusagen in der Theorie wäre von dem, was deutsch ist, sofort zu abstrahieren, zugunsten eines Begriffs wie Nation oder Nationalismus. So wie man ja auch in der Ökonomie sofort von einem Ding wie der Textilindustrie abstrahieren kann, zugunsten des Begriffs der Industrie oder des Kapitals. Und diese Historisierung, die du hier betrieben hast, diese Historisierung des Deutschen, die scheint mir gerade das Problematische zu sein. Also hier liegt eine Trennung zugrunde, du betonst es ja dann auch mit der mehrfachen Erwähnung des mit dieser Bedeutung des Strukturellen gegenüber dem Reellen. Also hier ist auch diese Trennung vorhanden zwischen dem Strukturellen, mit dem man abstrahieren kann von der geschichtlichen Konstellation und dem Reellen sozusagen, dass die geschichtliche Konstellation selber ist. Also in dieser starren Trennung sehe ich zunächst schon das Problematische und du selbst stößt aber dann auch an die Grenzen, denn sobald du von der Krisenbewältigung sprichst, musst du auch eingestehen, dass sozusagen die historischen Merkmale plötzlich Bedeutung gewinnen können und Zukunftsträchtigkeit besitzen für zukünftige Forderungen der Krisenbewältigung, die an den Staat gerichtet werden. Aber auch hier nimmst du das dann sozusagen wieder zurück, indem du von strukturell ähnlichen Forderungen sprichst, die die heutige Situation dem Staat stellt. Strukturell ähnlich, wie ehemals der deutsche Staat sie tatsächlich realisiert hat. Nun denke ich, es widerstreitet einfach eben einem theoretisch denkenden Menschen einer Besonderheit, wie sie durch das Wort Deutsch bezeichnet wird, einer solchen Besonderheit den Rang eines kritischen, eines theoretischen, eines allgemeinen Begriffs zu geben. Ich habe das schon gesagt, also die automatische Tendenz der Theorie besteht darin, davon zu abstrahieren, zugunsten eines Allgemeinen, zugunsten eben im Falle der deutschen Ideologie, zugunsten des Begriffs einer nationalen Ideologie, wie jede andere auch, könnte man dann sagen. Und andererseits denke ich, dass ja gerade das Verdienst deiner Bücher darin besteht, den Staat in die Kritik der politischen Ökonomie hineingenommen zu haben. Und ich brauche da mich nicht in längeren Präliminarien zu ergehen, was die Wertschätzung deiner Bücher betrifft, in dieser Hinsicht den Staat in die Kritik der politischen Ökonomie hineingenommen zu haben und das gerade unter dem Gesichtspunkt der Krise, der Krisenbewältigung. Nur scheint mir diese Trennung, von der ich gesprochen habe, diese Trennung zwischen strukturellen Prinzipien sozusagen, zwischen strukturellen Eigenschaften und historischen, die scheint mir sozusagen als Problem bereits in dem Buch Antisemitismus und Volksstaat angelegt. Aber darauf möchte ich später noch zu sprechen kommen. Ich denke, es besteht, wenn man den Staat in die Kritik der politischen Ökonomie einbezieht, dann müsste der Besonderheit von vornherein ein anderer, ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. Das heißt, was ich kritisieren würde an dem Buch Antisemitismus und Volksstaat, ist, dass er in diesem Einbezug des Staats in die Kritik der politischen Ökonomie sich zu sehr an der ökonomischen Begrifflichkeit orientiert. Das heißt, die Möglichkeit nicht in Betracht zieht, dass sich im Verhältnis zum Staat eine andere Beziehung zwischen Allgemeinem und Besonderem herstellt als im Kapitalverhältnis. Was ich meine ist, dass der Staat sozusagen vom Ausnahmezustand her bestimmt werden muss. Und in diesem Ausnahmezustand spielt dann auch die Besonderheit natürlich eine ganz andere Rolle, als sie im Zustand der Regel spielt. Im Zustand der Regel kann man eben von der Besonderheit abstrahieren. Da kann man eben dann auch von der Textilindustrie abstrahieren zugunsten der Industrie, es sei denn, man macht einen historischen Exkurs über die Entstehung des Kapitalismus, über die ursprüngliche Akkumulation, über die Phasen, die der Akkumulation vorausgingen. Aber im Fall des Staats kann man im Fall der Krisenbewältigung, im Fall des Ausnahmezustands, kann man eigentlich von dieser Besonderheit nicht abstrahieren. Und das ist das Eigenartige, das ist sozusagen auch das Paradoxe, das real paradoxe Problem, mit dem wir es zu tun haben und das durch einen paradoxen Begriff wie antideutscher Materialismus zum Ausdruck gebracht wird. Dass man von der Besonderheit nicht abstrahieren kann. Und dadurch bekommt, so wie ich es sehe, der Materialismus tatsächlich ein unaufhebbares spekulatives Moment, weil er sich ja sozusagen im Unterschied zur Theorie, die es immer nur mit der Regel zu tun hat, weil er sich ja mit der Möglichkeit des Ausnahmezustands beschäftigt, soweit er das Verhältnis zum Staat betrachtet. Oder jedenfalls sich mit dem Ausnahmezustand beschäftigen sollte. Also er denkt sozusagen nach über die Extremsituationen und da wird dann plötzlich das Besondere zum Allgemeinen der Krisenbewältigung. Das heißt, wenn du kritisiert hast an verschiedenen Ausführungen hier, dass die Wertform als ein deutsches Phänomen begriffen wird oder dass das Deutsche direkt auf die Wertform zurückgeführt wird, dann hat es natürlich mit diesem Problem zu tun, dass sozusagen in einer bestimmten Situation, in der Situation der Krisenbewältigung, das Besondere tatsächlich zum Allgemeinen werden kann. Und die Theorie kommt da irgendwie nicht weiter, wenn sie einfach nur nach der Regel verallgemeinert. Und so denke ich, auf diese Weise wären die Konstellationen der Vergangenheit zu begreifen, also auf diese Weise wären nicht einfach nur Zukunftsprognosen zu machen, sondern auf diese Weise wären eigentlich alle Konstellationen zu betrachten, die der Vergangenheit, die der Gegenwart und auch mögliche Konstellationen der Zukunft. Das heißt, ich denke, dass man nur mit so einem anders gefassten Verhältnis von Besonderheit und Allgemeinheit, wenn man die Rolle des Staats betrachtet, dass man nur dann die Konstellationen der beiden Weltkriege, gerecht wird und auch nur dann dem gerecht wird, was sich seit 1989 herausbildet. Ja, weil mit dem Begriff des Nationalismus oder der Nationen, der sozusagen die einzelnen Nationalismen einander gleichsetzt und gegenübersetzt,
wird man ja nicht viel verstehen können von dem, was im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Also auf dieser Ebene kommt man da nicht weiter, um diese Konstellationen zu erfassen. So viel zu dieser paradoxen, zu dieser wirklich paradoxen Bezeichnung antideutscher Materialismus. Ich möchte jetzt noch auf diese Trennung eingehen, die ich am Anfang kritisiert habe, diese Trennung zwischen strukturellem und reellem, zwischen, wie du das auch in deinem offenen Brief an die Sairanten nennst, der hier ja zum Teil abgedruckt worden ist, zwischen den allgemeinen strukturellen Gesichtspunkten und der besonderen funktionellen Ausprägung oder, wie du das auch nennst, zwischen den charakterologischen Besonderheiten auf der einen Seite und den strukturellen Prinzipien auf der anderen Seite. Also der ganze offene Brief, die Passage, die hier abgedruckt ist von dem offenen Brief, beginnt ja damit, von einer gemeinsamen Ausgangsposition zu sprechen. Und da wäre eben die Frage, ob diese Position tatsächlich eine gemeinsame ist. Es heißt da, waren wir uns denn nicht immerhin darin einig, dass der volksdemokratische Faschismus eine logische oder jedenfalls krisen- bzw. notstandslogische Konsequenz des repräsentativ-demokratischen Kapitalismus ist und der Nationalsozialismus insofern als eine durch die besonderen Umstände Deutschlands begünstigte frühe Ausbildung oder Vorform einer der kapitalistischen Entwicklung insgesamt eingeschriebenen Rezeptur gelten kann. Also hier ist sozusagen wieder diese Historisierung da, aber im nächsten Satz schreibst du dann, wobei Früh- oder Vorform gar nicht so sehr im historisch-exemplarischen, als vielmehr bloß im systematisch-paradigmatischen Sinne verstanden werden soll. Das heißt, so schreibst du weiter, das heißt unter der Annahme, dass nur unter allgemeinen strukturellen Gesichtspunkten, und hier nennst du Intervention des Staats, Zusammenschluss von Kapital und Arbeit, Schaffung eines die gemeinschaftliche Identität terroristisch festklopfenden Feindbilds, nicht aber unbedingt unter dem Aspekt seiner besonderen funktionellen Ausprägung, und hierzu zählst du Führerkult, volksgemeinschaftliche Arbeitsfront, Antisemitismus, der deutsche Faschismus wegweisend gewesen ist. Es ist mit anderen Worten durchaus denkbar, dass zukünftige faschistische Entwicklungen ohne die charakterologischen Besonderheiten des deutschen Faschismus, wenn auch nicht ohne seine strukturellen Prinzipien, auskommen werden. Das heißt, bei dieser für meine Begriffe ganz starren Trennung schlägst du den Antisemitismus kurzerhand auf die Seite der charakterologischen Besonderheiten, und da würde ich dann sogar im Namen des Antisemitismus und Volksstaat Buches protestieren bei dieser einfachen Trennung, weil es ist ja das Problem sozusagen am Antisemitismus, dass der Antisemitismus selber diese Trennung oder vielmehr diese Spaltung in sich enthält. Das heißt, auch hier hat man es ja einerseits mit einer charakterologischen Besonderheit, andererseits mit strukturellen Prinzipien zu tun. So stellt sich ja auch immer wieder die Frage, wenn es um Antisemitismus in der Linken geht, ist diese berühmte Imagination einer Abspaltung des Schaffenden vom raffenden Kapital bereits antisemitisch, auch wenn das raffende Kapital noch gar nicht im fantasierten Juden personifiziert wird. Ist das dann schon antisemitisch? Ist das noch nicht antisemitisch? Das heißt, es stellt sich auch hier im Antisemitismus selber gewissermaßen immer wieder die Frage, in welchem Zusammenhang strukturelle Prinzipien, strukturelle Gesichtspunkte und charakterologische Besonderheit stehen. Oder in anderer Weise stellt sich ja die Frage des Verhältnisses von Besonderheit und Allgemeinheit, auch wenn man den sekundären Antisemitismus nach Auschwitz betrachtet, der ja in gewisser Weise auch eine charakterologische, historische Besonderheit darstellt, da er ja in, da er ja aus der Abwehr der Erkenntnis des Massenmords entstanden ist und aus dieser Abwehr besteht. Und zugleich ist es ist er in seinen strukturellen Prinzipien ein Antisemitismus sans phrase. Durch den hindurch, also die charakterologische Besonderheit ist sozusagen nur eine Ausprägung, durch die hindurch sich der Antisemitismus reproduziert. Und an dem Buch Antisemitismus und Volksstaats habe ich eigentlich immer geschätzt, dass es eine solche Einheit im Wesentlichen doch festhält oder an einer solchen Einheit im Wesentlichen doch festhält. Das Buch endet allerdings mit dem Nationalsozialismus. Der letzte Satz, wenn ich den zitieren darf, lautet: Tja, das ist die neue Ausgabe, da ist es nicht der letzte Satz, weil da folgt ja dann noch dieser lange Essay über Kierkegaard. Das macht natürlich das Finden schwieriger. Der ist wirklich sehr lang, der Essay. Ach, da ist es. Das ist die erste Auflage. Da ist es der letzte Satz. Wir wollten zeigen, wie der Antisemitismus als das ebenso stereotype wie aufgesetzte Symptom dieser Staatsentwicklung, als im Sinne der Wagnerschen Musik wohlverstandenes Leitmotiv sich durchhält und am Ende die europäischen Juden in die Gaskammern treibt. Damit endet das Buch und was jetzt sozusagen, was du jetzt ausgeführt hast, beziehungsweise was auch in dem offenen Brief zu finden ist, das wäre eigentlich die Fortsetzung von Antisemitismus und Volksstaat in dem Sinn, dass dieses sich durchhaltende Leitmotiv nach der Götterdämmerung der Deutschen im Zweiten Weltkrieg sich nicht mehr zwangsläufig durchhält, dass der Universalismus der Vereinigten Staaten es verhindert, dass sich dieses Leitmotiv weiter fortspinnt, dass sozusagen, um im Bild zu bleiben, dieser Universalismus ganz im Sinne der Methode der 12 nur aufeinander bezogenen Töne funktioniert und eine weitere Bildung solcher Leitmotive verhindert, also ein Faschismus möglich ist ohne antisemitische Projektion. Und in diese Richtung scheint dann rückblickend sozusagen auch schon das Vorwort zur zweiten Auflage hinauszulaufen. Ich habe mir das jetzt auch noch einmal angesehen. Unter diesem Gesichtspunkt, da findet sich eigentlich kaum eine Bemerkung über Antisemitismus und relativ wenig zur Besonderheit der Deutschen. Der Volksgemeinschaft statt der Nachkriegszeit erscheint als einer ohne Antisemitismus. Der Weltkriegspotlatsch hat ihn hervorgebracht und zurück bleibt ein Szenario, das in mancher Hinsicht an Robert Kurz erinnert. Allerdings ist der Unterschied zu Robert Kurz, dass die finale Krise wesentlich offener gefasst wird, nicht ökonomistisch reduziert. Und dadurch taucht hier doch auch wieder die Möglichkeit auf, die Möglichkeit einer nach dem Vorbild des Faschismus der Vergangenheit realisierten Krisenbewältigung, die du ja doch offen lässt. Das heißt, eine nach dem Vorbild des Faschismus der Vergangenheit realisierte Krisenbewältigung ist eine, die den Antisemitismus ja wiederum einschließt. Das heißt, auch hier ist dieses spekulative Moment, auch hier kommst du eigentlich nicht um dieses spekulative Moment herum, wenn es darum geht, die Konstellationen, die Möglichkeiten heutiger Krisenbewältigung zu umschreiben. Aber das Vorwort macht, denke ich, auch darauf aufmerksam, dass es im Buch selbst bereits gewisse Voraussetzungen gibt, die dann diese starre Trennung zwischen charakterologischen Besonderheiten und strukturellen Prinzipien ermöglichen. Und zwar möchte ich das als die Verselbstständigung des Staates ansprechen. Da sehe ich im Buch selber einen Widerspruch, der einseitig aufgelöst wird. Und im Vorwort kommt dieser Widerspruch dann besonders deutlich zum Ausdruck in einem Satz, ein typisch Enderwitzscher Satz, also er wird länger dauern. Dabei kann die Ungeheuerlichkeit, dass eine bloß symbolische Aktion praktisch mit allgemeiner Duldung bzw. Zustimmung in der Ermordung von Millionen Menschen resultieren, dass ein rein symptomatisches Verhalten ohne groß auf Protest oder Widerstand zu stoßen die Gestalt eines ebenso bürokratisch geordneten wie viehisch ausgetüftelten Massenmords annehmen kann, als Indiz dafür gelten, wie sehr das pathologisch handelnde Subjekt, das am Ersatzobjekt seinen Widerspruch abreagierende faschistische Staatskonstrukt, dem Dafürhalten und Wollen der Einzelnen entzogen ist, wie sehr es sich zu einem ohne Rückbezug auf die empirischen Staatsbürger, ohne Rückkoppelung an individuelle Urteils- und Meinungsbildungsprozesse prozedierenden und nur mehr seiner eigenen Irrenlogik verpflichteten Herrschaftsautomaten verselbstständigt hat. Punkt. Also hier in einem Satz hat man diesen Widerspruch und den Versuch, den Widerspruch aufzulösen. Also der Satz beginnt mit der allgemeinen Duldung bzw. Zustimmung in der Ermordung von Millionen Menschen und kommt dann zu einem faschistischen Staatskonstrukt, das dem Durchhalten und Wollen der Einzelnen entzogen ist, wie sehr es sich zu einem ohne Rückbezug auf die empirischen Staatsbürger, ohne Rückkoppelung an individuelle Urteils- und Meinungsbildungsprozesse prozedierenden Herrschaftsautomaten verselbstständigt. Also auf der einen Seite sprichst du von der allgemeinen Duldung bzw. Zustimmung und auf der anderen Seite die Verselbstständigung ohne Rückkoppelung zu einem Herrschaftsautomaten. Und ich denke, in diesem Herrschaftsautomaten wird dieser Widerspruch aufgelöst. Nun meine ich nicht sozusagen, dass dieser Widerspruch in der anderen Richtung aufzulösen wäre, nämlich in der Richtung, als gäbe es keine Verselbstständigung des Staates, als wäre sozusagen der Staat nur das Instrument der Volksgemeinschaft oder der einzelnen Volksgenossen, das sozusagen beliebig manipulierbar ist. Aber ich denke, das, was du beschreibst und mit dem du letztlich abstrahierst vom einzelnen empirischen Staatsbürger und Volksgenossen, das findet sozusagen im empirischen Staatsbürger und Volksgenossen selber statt, nämlich das verselbstständigte pathologisch handelnde Subjektstaat. Und deshalb kann man vom empirischen Staatsbürger auch gar nicht abstrahieren, wenn man davon spricht. Und deshalb ist sozusagen der Herrschaftsautomat im empirischen Staatsbürger selber vorhanden. Und der Begriff des Deutschseins, so wie ich ihn formulieren würde, dieser Begriff des Deutschseins zielt genau auf diese Einheit, darauf, dass man diesen Widerspruch eben nicht im Herrschaftsautomaten auflösen kann, dass der Staat nicht abstrahiert werden kann von den Bürgern, obwohl er selbst der Staat natürlich abstrahiert. Also dass mit der Abstraktion der empirische Staatsbürger, der Deutsche, nicht einfach verschwindet, im Sinne des fichteschen Ich einfach weggedacht wird und nichts mehr übrig bleibt. Das Problem ist ja eben, dass die Deutschen übrig bleiben, dass sie nur die westliche Demokratie aufgepfropft bekommen und wir sollen also jetzt beurteilen, was daraus wird. Das ist eben nicht einfach und kommt auch ohne Spekulation nicht aus. Diese Verselbstständigung des Staats, die ich also als Abstraktion von der Volksgemeinschaft begreifen würde, diese Verselbstständigung des Staats in der Theorie von Volksstaat und Antisemitismus und Volksstaat, die erscheint mir fast wie ein Korrelat zur Reduktion auf das Ökonomische bei Moishe Boston. Auf die hat der Jochen Bruhn schon aufmerksam gemacht. In beiden Fällen scheint mir mit einiger Notwendigkeit die Frage verloren zu gehen, was den einzelnen, eben empirischen Staatsbürger dazu bringt, mit dem wie auch immer von ihm selber verselbstständigten Staat sich so zu identifizieren, dass die vom Kapital erforderte Vernichtungsanstrengung von ihm aufgebracht wird. Deutsch sein in diesem Sinn ist also nicht nur staatsloyal sein und kapitalproduktiv arbeiten, wie das Jochen Bruhn in aller Schärfe einmal hervorgehoben hat. Deutsch sein heißt, beides in der Krise zu tun, das Ganze in der Krise als um seiner selbst willen treiben. Und darum kann ein Materialismus, der dieser Krise gerecht werden möchte, nur antideutsch sein, in dem Sinn, in dem konkreten Sinn, dass er sich das Deutsche als Gegenstand der Kritik wählt. Ja, ich glaube, ich mache da jetzt einmal Schluss. Ich habe da noch, hätte da noch einige Bemerkungen zu dem, was du ganz zuletzt angesprochen hast, also diese, was die Verselbstständigung des Staates dann bedeutet für die Situation nach 1945. Vielleicht füge ich das noch kurz an. Also in dem, was du dann über die Phase nach 1945 sagst und schreibst, setzt sich dieses Problem meiner Ansicht nach fort, aber natürlich in einer ganz anderen Konstellation. Das heißt, auch so wie du die Integration Deutschlands in die US-Vorherrschaft darstellst, auch darin sehe ich eine gewisse Verselbstständigung des Staats gegenüber der Rückkoppelung. Das heißt, die US-Herrschaft funktioniert sozusagen wie ein Herrschaftsautomat, aber in einer anderen Konstellation eben, in einer anderen globalen Konstellation. Und ja, und die...
Kannst du das letzte nochmal sagen? Der US-Staat?
Ja, also so wie du die US-Herrschaft nach 1945 beschreibst, ja. Darin setzt sich in einer ganz anderen globalen Konstellation diese Problematik der Verselbstständigung des Staates zum Herrschaftsautomaten fort. Dadurch wird es dir aber möglich, vom Antisemitismus zu abstrahieren. Und das bedeutet dann natürlich, dass du in der Position gegenüber Israel diesen Antisemitismus ausblenden kannst, die Möglichkeit des Antisemitismus ausblenden kannst. Und darin sehe ich auch das Beklemmende an deinem Kommentar, im offenen Brief, dass du aufgrund dieser Theorie die ideologische und realpolitische Beziehung zwischen Deutschland und dem arabischen Islamismus, also konkret etwa auch wie viel an ideologischem Erbe des Nationalsozialismus in den Islamismus hineingetragen werden konnte oder eingegangen ist, dass du diese Beziehung gleichfalls ausblendest und damit auch die Gefahren, die durch Massenvernichtungswaffen für Israel tatsächlich drohen, ganz so, als hätten die Deutschen nicht klargemacht, und das wird ja von deinem Buch Antisemitismus und Volksstaat wirklich in phänomenaler Weise hervorgehoben, als hätten die Deutschen nicht klargemacht, dass der antisemitische Wahn im Besonderen eine andere Kapazität hat als der rassistische Wahn im Allgemeinen.